Schön, euch zu sehen. Es ist ganz was anderes, als wenn man hier mit, wenn ich nur drei Leute sehe im Gottesdienst und der Rest, den kann ich mir allenfalls vorstellen zu Hause. Nichtsdestotrotz schön, dass ihr zu Hause auch dabei seid. Ja, wir waren und eigentlich wären wir noch auf Klausur, wäre dieses C nicht da. Wir hatten aber Klausur, vielleicht Klausur Light per Zoom mit, ja, ich kann nur sagen, mit wichtigen, guten Themen, einer guten Einstimmung am Freitagabend und gestern Morgen und bis gestern Nachmittag ging es um das Thema Gottesdienst. Und ich kann sagen, von mir aus, so von dem, was wir bewegt haben, es war toll, es hat Freude gemacht und wir haben auch ein Ergebnis. Ich verrate jetzt einfach mal nicht, was, nur das und dass dieses Ergebnis auch noch mit in Gemeindearbeit einfließen, das ist immer toll, wenn man dann sagt, so, wir haben uns Gedanken gemacht, wie sieht es mit dem Gottesdienst aus? Biblisch gesehen und dann in die Gemeinde, ins Leben, ins Heute, mit allen Herausforderungen, die sich uns da stellen mögen und stellen werden. Ihr dürft gespannt sein, das gibt Fortsetzung, folgt für uns als ganze Gemeinde und das finde ich einfach toll. Ja, ich hätte es mal gesagt, so wie man an der Krawatte erkennen kann, geht das heute nochmal darum, Jesus nachfolgen. Frage, was ist der Unterschied zwischen einem 1000-Meter-Lauf und einem Marathon? Länger, ja okay. Das ist schon mal sehr gut, dass ihr das wahrgenommen habt. Supi.
Man braucht mehr Ausdauer.
Man braucht mehr Ausdauer, genau. Das auf jeden Fall. Bitte? Viel Übung, genau. Das macht also 1000 Meter mögen vielleicht noch möglich sein, aber einen 1000 Meter Lauf oder Läufer auf einen Marathon loszulassen, ich glaube, das funktioniert nicht mal so eben. Ich weiß nicht, du läufst ja, glaube ich, ne? Oder ab und an mal so, aber jetzt nicht. Ja. Aber ne, zu sagen, mal eben Marathon, geh mal raus, komm wieder, wenn du fertig bist. Ist länger. Okay, ich will euch nicht strapazieren, aber das ist schon eine spannende Sache, ob ich nur 1 Kilometer oder 42,195 Kilometer laufen soll. Und das, was wir eben im Text mitbekommen haben, vor Augen gehabt haben, unser Leben als Christen wird mit so einem Langstreckenlauf verglichen. Also nicht 100 Meter, nicht 1000, nicht 5, nicht 10.000 und auch kein Marathon, sondern eigentlich ein Lebenslauf, wenn man so will. Also nichts für Kurzatmige und nichts für Kurzstreckensprinter und nichts für vorübergehend Begeisterte. Tolles Wort, habe ich mir ausgedacht. Also Jesus nachzufolgen bedeutet ganz konkret, ich bin auf Dauer hinter Jesus her. Nicht Verfolgungsjagd und trotzdem dicht dran, in seinen Fußstapfen unterwegs. Lebensaufgabe. Und deswegen habe ich das für mich auch so gefasst. Jesus nachfolgen bedeutet, dran zu bleiben im Glauben. Und das lässt sich leichter sagen als leben. Sportlich gesehen bin ich absolut kein Langstreckenläufer. Das würde ich gerne von der Ausdauer, die du genannt hast, Uli, das wird schiefgehen. Ich würde mir das nicht zutrauen, so lange Strecken durchzuhalten und vermutlich müsste ich dann wirklich lange, lange, lange trainieren. Es gibt ja solche Versuche, wo man Leute da herangeführt hat. Und selbst dann hätte ich Zweifel, schaffe ich das? Halte ich das wirklich durch? Breche ich nicht irgendwann ein? Aber, und das fand ich das Ermutigende, der Text im Hebräerbrief, der setzt ein mit einer Schar von Zeugen, also mit ganz vielen Leuten. Ich kann mal gucken, ob ich das hier vielleicht nicht ordentlich festgeschraubt habe. Ihr seid unschuldig, ihr Techniker, Pastor war's. Also eine Schar von Zeugen, das heißt, Jesus nachfolgen, diese Frage, kann ich das schaffen? Ist das überhaupt möglich? Halte ich durch? Komme ich ans Ziel? Oder bleibe ich irgendwo auf der Strecke? Der Schreiber des Hebräerbriefes hat genau das vor Augen gehabt. Und er wollte und will uns Mut machen zu sagen, ja, ihr schafft das. Das haben vor euch schon ganz andere geschafft. So müssten wir das ganze Kapitel 11 lesen. Hausaufgabe, dürft ihr lesen. Aber da ist von vielen Leuten die Rede, die genau unterwegs gewesen sind. Und wenn man dann ins Alte Testament reingucken würde, würde man sagen, oh Moment, das sind aber ganz schöne Kaliber. Zum einen denkt man, die stehen auf der Säule und zum anderen denkt man, naja, die haben aber auch ganz schöne Böcke geschossen. Genau das. Beides gehört zusammen. Also Langstreckenläufer aus dem Alten Testament, Beispiele, keine Supersportler, um das in dieses Bild hineinzubringen. Nein, Menschen mit Fehlern und Zweifeln. Menschen wie du und ich, auch wenn von uns in der Bibel direkt nicht die Rede ist. Sie sind wie eine Wolke, so wird das in anderen Übersetzungen geschrieben. Also etwas was Umgebendes, etwas Schützendes, eine Schar. Und sie machen deutlich, es ist möglich, ein Leben mit Gott zu führen. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das ermutigt. Ich kenne das von manchen Biografien, das hat mich manchmal ganz schön herausgefordert und vielleicht sogar frustriert, weil ich dann gedacht habe, die Leute, das schaffe ich nie. Deswegen nochmal, mit Fehlern und Haken und allem, was dazugehört. Und Gott kommt es unter dem Strich deines und meines, unseres Lebens darauf an, dass wir durchhalten, dass wir die Ziellinie überqueren. Bei allem, was zwischendurch vielleicht passieren mag, aber egal wie oft wir stehen bleiben, ob das mit Seitenstechen ist, ob wir Zweifel haben, vielleicht sogar die Spur verloren haben, das Ziel aus den Augen, egal. Wichtig ist, Ziellinie überqueren. Und mich ermutigt das. Ich muss meinen Lebenslauf nicht alleine durchstehen. Da gab es Vorläufer, da gab es Vorkämpfer, da gab es Vorzeugen, Vorglaubende. Das heißt, die haben es geschafft. Die sind am Ziel angekommen. Und ich sage das jetzt mal so werbemäßig, und du schaffst das auch. Du kannst das auch. Menschen haben es geschafft. Und es gibt Menschen, die laufen an meiner Seite. Ich bin nicht Einzelkämpfer, ich bin nicht allein unterwegs. Es gibt Menschen, die begleiten mich. Im Wettlauf des Glaubens laufen wir nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist das, was hier den Rahmen eigentlich so ein bisschen sprengt. Und dieser Staffelstab, der wird auch von Generation zu Generation ein Stück weitergegeben. Wir können einander helfen, in der Spur zu bleiben. Und da sehe ich eine ganz große Chance und auch Herausforderung, gerade auch ja, auf dem Hintergrund der momentan schwierigen Zeiten, da einen Durchblick zu behalten. Und der eine sieht das kritischer, der andere ist optimistischer, einander zu brauchen und zu helfen, das Ziel wirklich vor Augen zu behalten. Und dann mal zu überlegen, wer ist das eigentlich? Wer ermutigt mich? Wer hat mich ermutigt? Wodurch wurde ich ermutigt? Und vielleicht ermutigst du dann andere. Mein Leben, ein Kampf, ein Wettkampf. Dieses Bild ist nicht nur im Hebräerbrief zu finden, sondern an anderen Stellen. Es macht deutlich, Christsein ist eben halt kein Spaziergang. Nichts nur für schön Wetter, kein einfach so Sport, mal so eben. Wir können uns nicht einmal dafür entscheiden, will ich da mitmachen oder mache ich hier gar nicht mit. Nein, in dem Moment, wo du mit Jesus gestartet bist, bist du buchstäblich an den Start dieses Wettkampfes gegangen und bist unterwegs. Und jetzt läufst du. Und was müssen wir tun, um unseren Lebenslauf, also sprich Jesus nachzufolgen, in seiner Spur unterwegs zu sein, um das erfolgreich zu absolvieren, um auch wirklich anzukommen. Es wurde eben schon genannt und das finde ich toll, dass das hier auch so genannt wird, auch wenn das in der Praxis, glaube ich, schwierig ist. Mit Ausdauer dem Ziel entgegen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich irgendwohin unterwegs bin und ich weiß nicht genau, wie lange wird es dauern, wo liegt genau dieses Ziel und ich muss suchen, trotz Navi, dann kommt mir die Hintour immer länger vor als die Rücktour. Weil Rückzug weiß ich ja schon, wo ich hin muss, hin will und kann das ganz anders abschätzen. Das heißt, die Rücktour, es geht schneller, gefühltermaßen sozusagen. Wie sieht es mit dem Ziel unseres Lebens aus? Wissen wir, wohin wir unterwegs sind? Ist uns das bekannt? Wohin führt uns Jesus? Wo laufen wir ihm eigentlich hinterher? Ich glaube, es sind notwendige Gedanken, die wir uns hier machen müssen. Wir haben auf diesem Weg unsere ganz eigenen Wegmarkierungen, Randmarkierungen, Etappenziele, all das ist da. Aber schaffen wir es auch immer mal wieder, das Große und Ganze in den Blick zu nehmen? Sozusagen aus der Adler- oder Vogelperspektive einmal obendrauf zu gucken. Bringt uns unsere Lebensgestaltung Gott näher oder verlieren wir uns im Klein-Klein unseres Alltags, in den Sorgen? Und ich kann euch sagen, ich weiß, wovon ich rede. Ich merke das immer wieder, dieses, ja, Ich denke, ich mache mir gar keine Sorgen. Doch, ich mache mir viele Gedanken. Momentan auch, natürlich. Ich habe mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Und dann zu sagen, Gott, und du bist mit auch unterwegs. Du, Jesus, du läufst mir voran. Und mich dann dran zu erinnern, dann lauf doch hinterher. Und vertrau drauf. Es wird keine Sackgasse. Aber wir kennen auch dieses andere Phänomen. Gut angefangen, stark nachgelassen. Das heißt, mit Begeisterung, voller Elan gestartet und dann unterwegs sozusagen verhungert. Auf der Strecke geblieben. Menschen, die mir in den Sinn kommen, wo ich mich drüber gefreut habe, vielleicht getauft habe und wo du sagst, wo sind sie abgeblieben? Und es tut einem weh. Oder Menschen, die du getraut hast und das ist in die Brüche gegangen. Wie sieht es aus? Ich muss das nicht bewerten, aber es tut ein Stück weh, das mitzuerleben, das wahrzunehmen. Unterm Strich kommt es nicht darauf an, wie viel Erfolg wir haben, wohin wir überall gereist sind. Und das meine ich jetzt realiter hier, heute und jetzt. Wie viel Urlaubszeiten wir an tollen Orten auf dieser Welt erlebt haben. Das ist schön und gut. Und das dürfen und das sollen wir um Himmels Willen genießen, ja. Aber unterm Strich zählt, lebe ich mit Jesus und komme ich nach Hause. Und zwar bei Gott. Und mitunter hilft es, wenn man ein Ziel ganz neu markiert und sagt, ja, das ist das Eigentliche. Und das brauche ich mal wieder. Diese erneute Zielmarkierung. Der Schreiber ist sehr realistisch. Der sagt, alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal so vorstellt, ein Marathonläufer mit so einem Zementsack auf der Schulter oder vielleicht auf jeder Seite ein. Oder jemand, der sagt, ich muss Strecke machen und ich habe einen voll beladenen Einkaufswagen. Und dem halte ich mich fest, den schiebe ich tapfer vor mir her und jetzt geht es los. Nein, man hat entsprechende Kleidung an. Nicht nur das Trainieren ist wichtig, sondern ich nehme nur das mit, was notwendig ist. Aber wie sieht es bei uns aus? Leben wir so in diesem Bild oder haben wir eigentlich viel zu viel Ballast? Könnt ihr sagen von Martina und mir, wir lernen gerade Ballast abzuwerfen, das eine oder andere auszusortieren. So dieses klassische, kommt mit, weiß ich noch nicht, kommt weg oder das kannst du noch jemandem zukommen lassen. Aber ist das nur für eine Umzugssituation? Eigentlich doch nicht. Eigentlich ist das eine berechtigte Frage. Was brauche ich zum Leben? Was brauche ich im Unterwegssein? Ballast abzuwerfen, auszusortieren. Und auch das kennt ihr. Manches fällt uns einfach schwer, loszulassen. Da sind Erlebnisse dahinter. Da sind Gedanken, da sind Menschen, da sind Gesichter dahinter. Und anderes, das können wir viel leichter loslassen. Im Blick auf unseren Lebenslauf gibt es eben halt auch vieles, glaube ich, was wir loslassen können und vielleicht sogar müssen. Alte Verletzungen. Wie viel tragen wir damit mit uns herum? Ich kenne das immer wieder, dass so etwas an Gedanken aufploppt. Und wenn ich mich da drin verliere, das lähmt mich aber wahnsinnig. Dann trete ich auf der Stelle. Ich komme nicht vorwärts. Oder manchmal auch Ärger über andere. Das kann auch so richtig tief reinhauen und mich lahmlegen. Oder einfach nur die Bequemlichkeit. Ist doch eigentlich ganz gut. Hier bleibe ich, ist gut so. Oder Halbherzigkeit. Na, so ganz weiß ich ja nicht, aber na, so ein bisschen vielleicht doch. Und der Schreiber, der nennt natürlich noch einen ganz dicken Brocken sozusagen, etwas richtig Drückendes, Schuld. Also sprich all das, was uns von Gott trennt. All das, was uns hindert, wirklich in der Spur zu bleiben. Und all das, ich bleibe mal in diesem Bild, all das führt dazu, dass sich dieser Abstand von uns zu Jesus immer mehr vergrößert. Und vielleicht verlieren wir den Anschluss. Vielleicht ist er irgendwann sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann ist Jesus weg. Komme ich wieder hinterher? Steige ich wieder ein? Werde ich gleichgültiger? Im Blick auf all das, was mir in seinem Wort begegnet, im Blick auf Werte von Gott her, egal wie gut das vorher ausgesehen hat, Ballast abwerfen, Anschluss gewinnen, dranbleiben, in die Spur hineinkommen. Und eben wie in dem Lied gehört, mitgesummt oder mitgesungen, den Blick auf Jesus zu richten. Hört sich so banal an, so einfach, ja, das mache ich doch. Ich habe doch immer Jesus sozusagen vor Augen. Und mancher vielleicht sogar per Bild irgendwo. Aber habt ihr gemerkt, da wurde auch einiges von beschrieben. Jesus zeigt uns den Weg zu seinem Vater. Und er hat alles getan, damit wir diese Zielmarkierung auch wirklich vor Augen haben. Durch sein Hiersein, durch sein Vorbild und auch mit all dem, was wir, wenn wir hineingucken in die Evangelien, seine Tränen, sein Ärger, sein Ringen um Menschen, all das ist da. Seine Maßstäbe und auch seine, ich sage das mal in Gänsefüßchen, Tankstellen, also wo er unterwegs wirklich wieder neue Kraft bekommen hat durch den Kontakt mit seinem Vater. Seine Zielstrebigkeit und Unbeirrbarkeit und auch dieser Zweifel im Garten Gethsemane. Jesus, ganz Gott, ganz Mensch, es gehört zusammen. Jesus hatte sein Ziel vor Augen und da war auch was von Freude die Rede. War doch so, oder? Er kam für uns, um uns den Blick für den Himmel zu öffnen, um diesen Frieden, diese Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, um uns unsere Bestimmung vor Augen zu halten. Du bist ein Kind Gottes und Gott sehnt sich nach der Beziehung mit dir. Du bist Gottes Hausgenosse. Und all das schon jetzt. Ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig in unserem Lebenslauf oder Wettlauf in dem Sinne, hinzublicken auf Jesus und da steht den Anfänger, den Begründer des Glaubens und auch denjenigen, der unseren Glauben zum Ziel führen will. Das heißt Vollender, dass wir wirklich ankommen. Also hinwegblicken auf Jesus, heißt es wortwörtlich. Hinweg, das heißt, ich weiß nicht, ihr kennt das sicher auch, so manchmal beginnt man fast zu schielen. Man will das eine im Blick haben und das andere, aber der Fokus, darum geht es. Auf Jesus zu gucken. Ich kann nicht dahin gucken und wer abgelenkt ist, verpasst es. Und genau das, darum geht es. Den Glaubensblick, den vertrauensvollen Blick auf Jesus zu richten. Und das ist ganz wichtig, weil da war ein breiter Abschnitt drin. Es ging um das Thema Erziehung. Und das war nicht nur etwas für Eltern mit Kindern, sondern das ist auch etwas für uns. Erziehung, Thema Erziehung. Wen der Herr liebt, den erzieht er oder den züchtigt er. Das ist ein Wort, oh, das sträubt sich mir, das überhaupt in den Mund zu nehmen. Solange alles Spaß macht, solange die Sonne scheint, gerne. Da macht auch ein Spaziergang, da macht auch vielleicht das Laufen Spaß, all das ist eine gute Sache. Aber wie schnell schlägt die gute Laune um, wenn das Wetter kippt, wenn da Steine, Felsbrocken im Weg liegen, wenn es vielleicht wehtut, wenn Not da ist, Schicksalsschläge. Von daher auch von dem Lied eben, dieses zu merken, ja, das ist eben halt nicht nur immer alles bergab. Gehe ich auch gerne bergab, viel lieber als bergauf. Aber was ist, wenn mir die Puste ausgeht, das Vertrauen schwindet, all das, Schicksalsschläge, das, was mir das wirklich schwer macht. Und dann redet derjenige oder schreibt davon, das ist Gottes Erziehung. Schluckt dir das so einfach? Zu sagen, das, was dir wehtut, ist Gottes Erziehung? Das, was dir Not macht, das ist Gottes Erziehung? Er hat ein Ziel für dich und ein Lernziel, das ist für dich jetzt gleich dran? Und dann mache ich mir bewusst, wie geht's dir denn eigentlich? Oder ist es dir gegangen als Vater? Ich bin immer an den Stellen ganz froh, wenn dann auch ein Sohnemann mit im Raum ist, dass ich nicht, ja, kannst dich gerne verstecken, Paul, dass ich nicht irgendetwas behaupten kann, aber einfach so, sondern selber als Vater darfst du ja nicht deinen Kindern alle Steine aus dem Weg räumen. Die müssen auch ihre Erfahrung machen und manchmal auch ganz schmerzhafte, aber du bist trotzdem da. Du bist trotzdem da für deine Kinder. Du kannst ihnen diese schmerzhaften Erfahrungen nicht abnehmen, weil sie auch daran reifen. Sie lernen dazu. Wenn das alles immer nur ist, das sehen wir manchmal im Fernsehen, verzogene Kinder oder so wie dann da irgendwo, die können damit nicht umgehen. Es gehört dazu, dass wir lernen. Lernen, auch mit diesen Brocken, mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. In der Bibel liest sich das so ganz einfach. Jesus erspart einem Petrus nicht, dass der nasse Füße bekommt, dass der absäuft, dass er das, ja, den Boden kann ich ja nicht sagen, das Wasser unter den Füßen sozusagen verliert, als er aus dem Boot gestiegen ist. Aber Jesus hält ihn fest. Jesus hilft ihm wieder raus. Jesus erspart ihm nicht, dass er dreimal ganz feige sagt, den kenne ich nicht, noch nie gesehen, auf keinen Fall. Und trotzdem, wenn er das nachlässt, Jesus hilft ihm auch da. Wieder zurück ins Leben, wieder zurück. Also Jesus erspart ihm das eine nicht und er lässt ihn gleichzeitig nicht los. Und das ist für mich das, was mir hier auch begegnet, in dieser Erziehung. Und vielleicht auch mit einer Strenge. Das heißt eben nicht, Erziehung passt mir immer. Aber ich glaube, das ist auf beiden Seiten so, dass Gott auch sagt, so mit Liebe und Strenge zu erziehen, damit etwas dabei rüberkommt und rumkommt. Vielleicht passt das nicht in unser Gottesbild, aber diese Konsequenz ist dahinter und immer das Motiv der Liebe. Und was mich dabei auch getröstet hat, das ging mir durch den Sinn, das ist in meiner Erziehung, die ich genossen habe, jetzt gar nicht mal nur von meinen Eltern, sondern auch von Gott, dass ich im Rückblick manches, was vielleicht schmerzhaft war, dass ich das als notwendig und hilfreich empfunden habe. Nicht in der Situation, leider nicht, hätte ich gerne gehabt, einen Zettel dabei zu sagen, da will ich hin, das sollst du lernen, das ist das, was dran ist für dich. Nein, aber diese schweren Zeiten haben mich auch geprägt und das ist auch eine Erfahrung, die viele kennen, dass schwere Zeiten uns oft mehr prägen als das, wo es einfach glatt geht. Dass es manchmal wirklich ja, uns einen Schritt wirklich im guten Sinne nach vorne bringt. Und mir kam so ein Satz aus einem Film in den Sinn, Gott ist nicht tot. Dort sagt ein Farbiger zu seinen Pastorenkollegen, das ist so ein Rede-Antwort-Spiel zwischen denen, Gott ist gut zu jeder Zeit. Und der andere antwortet, zu jeder Zeit ist Gott gut. Kann ich das für mich nachsprechen? Gott ist gut zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Da schwingt etwas von Vertrauen mit, oder? Und es geht weiter. Ihr merkt, das ist ein unwahrscheinlich dichter Text. Aber so sieht unser Leben ja auch aus. Wenn ich so ein ganzes Leben da rein komprimieren soll, dann wird das genauso. Stärkt eure müden Hände. Das heißt, wir werden müde. Uns geht die Puste aus. Und was mich tröstet, was sich hier durchzieht wie ein roter Faden, ich habe es anfänglich schon erwähnt, da steht nicht, stärkt deine müden Hände, sondern eure. Das heißt, wir sind gemeinsam unterwegs und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Keine Einzelkämpfer. Wir müssen nicht sehen, wie wir klarkommen. Da liegt eine großartige Chance drin, eben nicht gegeneinander und zu sehen, ich muss als Erster und Einziger diese Ziellinie überqueren, sondern miteinander. Zu sehen, lasst uns gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sein. Da, wo sich Resignation meldet, Verzweiflung, Müdigkeit, Unsicherheit, all das einschleichen will, da brauchen wir die gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Keine Durchhalteparolen, das schaffst du schon und beiß die Zähne zusammen und du wirst schon sehen und morgen scheint die Sonne wieder. Nein, ein liebesvolles an die Hand nehmen, ein unter die Arme greifen, vielleicht sogar ein Tragen, per Gebet allemal. Und hier gibt es so manche Zitate, mal kenntlich und mal muss man sie suchen aus den Sprüchen, also aus der Lebensweisheit. Und ein Zitat heißt aus Sprüche 4, lass deinen Fuß auf ebener oder gerader Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur rechten noch zur linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Also sieh zu oder die Ermutigung, Hände zu stärken, dass wieder der Gang sicher geradeaus geht, in der Spur zu sein. Und dann lande ich so langsam, auch wenn ich merke, es ging mir so in der Vorbereitung schon so, mir ging das Herz dabei auf, dass ich sage, so, ich könnte eigentlich jeden Satz einzeln buchstabieren. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Stelle mir das sehr praktisch und bildlich vor. Da sind Menschen miteinander unterwegs, momentan vielleicht schwerer vorzustellen, ja, und sie diskutieren, sie streiten miteinander über die Wegrichtung, über die Geschwindigkeit, über die eigene Rangfolge, über die Schrittfolge und. Es gibt so viele Themen, über die man sich dann in die Wolle kriegen kann. Gemeindearbeit, so sieht das oft aus. Das heißt, wenn ich mir das so versuche vor Augen zu führen, ich sage, das sind oft nicht die richtig knackigen und wesentlichen Themen, um die es geht, sondern oft sind das eher Geschmacks- und Stilfragen, wo man dann rüber ins Gespräch kommt oder sich reibt. Das geht gar nicht, wollen wir Jesus hinterher? Doch wollen wir. Alle nach meiner Meinung, alle nach deiner Meinung oder alle nach deiner Meinung in der Richtung und mit dem Schwerpunkt. Genau das. Geht es uns wirklich um einen Frieden im Miteinander oder geht es mir um ein Recht haben? Ich will Bestimmer sein. Geht es darum, Jesus nicht aus den Augen zu verlieren, ihm gemeinsam zu dienen, an seinem Reich mitzubauen? Oder dreht sich alles nur um mich? Und ich drehe mich natürlich auch mit. Um alle Kräfte zu bündeln, braucht es Frieden, damit kein Reibungsverlust entsteht. Damit alle Kraft nach vorne hin eingesetzt werden kann. Und das auch während und auch post-Corona. Gerade dann orientieren wir uns an Jesus Christus. Und dann ist hier die Rede von Heiligung. Auch so ein steiler Begriff. Aber das meint eigentlich genau das, uns an Jesus zu orientieren, ihm ähnlicher zu werden. Wir werden Jesus nie einholen oder überholen, aber orientieren an ihm allemal. Das heißt, von ihm zu lernen und nicht zu gucken, was läuft gerade, zuallererst gesellschaftlich und da muss ich mich dran orientieren. Nein, mein Blick geht dahin. Und das gibt mir mein Lebensstil vor. Ein Leben, das auch über den eigenen Schatten springen kann, weil Jesus auch eine solche Liebe vorgelebt hat. Er hat für seine Feinde gebetet. Und das heißt eben nicht, dass wir alle miteinander einander immer nur lieb haben. Haben wir nicht. Realistisch sein, ja. Aber alles zu tun, was dem Frieden dient. Und das heißt auch, wir müssen einer Sache ein Garaus machen, und zwar der bitteren Wurzel. Also etwas, was so Raum greifen will, was unterschwellig heranwächst und wo dann ja Abgrenzung, Vorbehalt, Bitterkeit, Feindbild, all das, das will sich in die Lauf- und Lebensgemeinschaft einschleichen. Und da, wo das Raum gewinnt, da wird auf lange Sicht ein Miteinander gestört, zerstört. Wo brauchen wir Korrektur, eine Heilung, auch in unseren Erfahrungen, in unseren Gefühlen, in all dem Ganzen, unserer Verletzungen und ein sich herantasten an Altlasten vielleicht, damit wir ohne Vorbehalte Jesus nachfolgen können. Und vielleicht aus einem momentan Stillstand, wieder in Bewegung geraten, wieder Tempo aufnehmen können etwas. Jesus nachfolgen. Keine Selbstverständlichkeit, aber eine Notwendigkeit, indem wir dranbleiben im Glauben und neues Vertrauen zu Jesus wagen. Miteinander. Guck dir die Leute an. Links, rechts, vor und hinter dir. Euch so mal natürlich auch im Blick zu sagen, ja, mit euch möchte ich Jesus nachfolgen. Gemeinsam bleiben wir dran und haben Acht aufeinander, dass wir wirklich alle ankommen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Amen.